NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Tag 2 in Ägypten nach dem Rücktritt von Hosni Mubarak. Der oberste Militärrat kündigt Neuwahlen an. Zugleich ist die Opposition uneins, wie sie die politischen Maßnahmen der militärischen Übergangsführung bewerten soll. Der Ansturm der Flüchtlinge aus Nordafrika nach Italien reißt nicht ab. Europa redet außenpolitisch nach wie vor nicht mit einer Stimme. Das zeigt sich auch gerade wieder am Beispiel der Reaktionen auf den Aufruhr in der arabischen Welt. Dazu unser Kommentar. Der österreichische Entertainer Peter Alexander ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Und wir berichten über die wichtigsten Ereignisse vom Sport an diesem Sonntag. In Ägypten bemüht sich der nach dem Rücktritt von Präsident Mubarak herrschende oberste Militärrat um die möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität. Die Militärs haben heute das Parlament aufgelöst und angekündigt, dass es in 6 Monaten Neuwahlen geben soll. Viele Demonstranten sind aber trotz dieser Erklärung des Militärrats besorgt und skeptisch, ob die Zukunft des Landes wirklich frei und demokratisch gestaltet sein wird. Zur aktuellen Lage in Ägypten aus Kairo, Jürgen Striak.
Auch am zweiten Tag nach dem Ende der Ära Mubarak säubern die Demonstranten immer noch den Tahrir-Platz im Kairoer Stadtzentrum. Sie möchten ihn sauber der Stadt zurückgeben. Sie geben den Platz freiwillig auf, zumindest die, die hier gerade Plastikflaschen einsammeln. Die Revolution ist vorbei. Nur einige wollen bleiben und weiter Unruhe stiften. Aber wir haben doch gekriegt, was wir wollten. Die Armee kontrolliert jetzt das Land. Sie achtet auf die Einhaltung der Gesetze und wird für Neuwahlen sorgen. Viele der Demonstranten, die in den letzten knapp 3 Wochen den Platz besetzt hielten, sehen das anders. Sie möchten bleiben, bis alle ihre Forderungen erfüllt sind. Nachdem das Militär viele der provisorischen Lager räumen ließ, versammeln sich die Demonstranten an einer Seite des Platzes und behindern natürlich die Autofahrer, denn seit heute ist das Areal für den Verkehr freigegeben. Rund 100 Menschen fordern die Demonstranten auf, den Platz zu verlassen. Das Volk will die Räumung des Platzes, rufen sie in Abwandlung einer der Losungen der letzten Wochen. Die Armee sorgt für Ordnung und Sicherheit, sagt einer von ihnen. Sie sorgt für einen reibungslosen Verkehr. Wir vertrauen der Armee. Die Demonstranten, die nicht weichen wollen, vertrauen dem Militär nicht. Sie rufen, die Armee dient den Oberen, wir wollen den Rest unserer Rechte. Ich habe Angst vor der Armee, sagt Ali Bilal, der die Proteste auf dem Tahrir-Platz mit organisiert hatte. Ich weiß nicht, was sie mit uns tun, was geschieht mit unseren Leuten, wenn sie nach Hause zurückkehren. Im Gouvernorat Sharqiya wurden gestern Menschen verhaftet. Noch hat die Armee wenig anderes getan, als dieselben Absichten zu verkünden, die auch Mubarak noch kurz vor seinem Abgang verkündete. Zwar gab der Militärrat heute bekannt, dass er die beiden Häuser des Parlaments auflöst und die Verfassung außer Kraft setzt, aber die Regierung soll erst einmal weiter im Amt bleiben. In 6 Monaten soll es Neuwahlen geben. Aber wer wird dann in der Lage sein, die Interessen der Demonstranten zu vertreten, wenn das Militär jetzt bereits wieder mit Repressalien gegen Kritiker vorgeht? Gestern hat die Armee hier auf dem Platz 38 Leute von uns verhaftet, sagt Ali Bilal. Wir wissen nicht, wo sie sich befinden. Die Opposition vom Tahrir-Platz ist unorganisierter denn je. Ali Bilal glaubt, dass dahinter eine Strategie des Militärregimes steckt. Wir öffneten gestern den Platz wieder und was geschah? Ihre Leute mischten sich unter uns und versuchten uns in den Diskussionen zu spalten und Uneinigkeit zu erzeugen. Ali Bilal möchte in jedem Fall auf dem Platz bleiben. Ich werde nicht eher zurück zu meiner Arbeit gehen, bis ich das Gefühl habe, dass mein Land sich in sicheren Händen befindet. Das ist bislang nicht der Fall.
Ägypten versucht, zur Normalität zurückzukehren. Das war aus Kairo Jürgen Striak. Nach dem Volksaufstand in Tunesien und dem Sturz des Diktators Ben Ali wird der Ansturm tunesischer Flüchtlinge auf Italien immer dramatischer. In der vergangenen Nacht sind erneut mehrere 100 illegale Einwanderer auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen. Womöglich werden noch Hunderte, wenn nicht Tausende weiterer Tunesier versuchen, vor der ungewissen Zukunft ihres Landes nach Italien zu fliehen. Aus Rom, Stefan Tröntle.
Was das Lager auf Lampedusa betrifft, da gibt es inzwischen ein Zugeständnis des Innenministers, das wieder aufzumachen. Wir sind damit natürlich einverstanden. Ich denke, dass es hilfreich ist, das wieder in Betrieb zu nehmen, sagt Giuseppe Caruso, der Sonderkommissar für den Flüchtlingsnotstand. Um kurz nach 16 Uhr wurde das gut ausgerüstete Erstaufnahmelager auf Lampedusa wieder in Betrieb genommen. Es war aus politischen Gründen bisher geschlossen, obwohl genügend Personal und Ausrüstung vorhanden war. Aber Italiens rechtspopulistischer Innenminister wollte kein Signal setzen, das Flüchtlinge noch zusätzlich ermutigt. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat hat die Entscheidung der Regierung gelobt. Das helfe sicherlich, die angespannte Lage zu entspannen, sagte Sprecherin Laura Boldrini. Inzwischen werden die ersten Bootsflüchtlinge ins Lager gebracht. 850 haben hier regulär Platz, bis zu 2000 können notfallmäßig untergebracht werden. Bisher wurden die Bootsflüchtlinge unter anderem auf dem Fußballplatz im Freien versorgt. Die südlichste Insel Europas erlebt auf jeden Fall einen Ansturm in vollkommen neuen Dimensionen. Innerhalb von 5 Tagen sind weit mehr als 5000 Bootsflüchtlinge auf der Insel gelandet, fast alles junge Männer aus Tunesien. Kouchi ist einer von ihnen, er spricht gebrochen Italienisch.
Dove? A Medinil, Sud di Tunisia. Perché l'Italia lavora in Italia.
Ich komme aus einer Stadt in Südtunesien, weil ich Arbeit suche, in Italien oder Frankreich, irgendwo in Europa. Die Lage bei uns ist extrem schwierig und ich will meine Familie in Tunesien unterstützen. 260 Bootsflüchtlinge wurden inzwischen aufs Festland ausgeflogen, aber auch dort sind die Lager schon übervoll, sodass Italien über den Bau von Zeltstätten nachdenkt. Momentan halten sich noch etwa 2300 Bootsflüchtlinge auf der Insel auf, weitere Boote wurden aber schon gesichtet. Italiens Innenminister Maroni richtete unterdessen harte Worte in Richtung Europäische Union. Ich habe bisher keine einzige Aussage von Kommissionspräsident Barroso gehört. Ich habe ein dringendes Eingreifen von EU-Seite gefordert, weil der Maghreb explodiert. Dieses institutionelle Erdbeben könnte verheerende Auswirkungen auf ganz Europa haben. Aber wir werden wie üblich alleine gelassen und müssen wegen dieses humanitären Notstands sogar den Zivilschutz einsetzen. Italiens Regierung hat zudem 100 Carabinieri nach Lampedusa geschickt. Innenminister Maroni kündigte an, er habe vor, alle Flüchtlinge nach Tunesien zurückzuschicken. Das Land hatte ein Abkommen mit der Ben Ali-Regierung, auch über die Rückführung von Flüchtlingen. Inwieweit dieses noch gilt, weiß man aber nicht. Roberto Maroni kündigte zudem einen sehr ungewöhnlichen Schritt an. Ich will den tunesischen Außenminister um die Genehmigung bitten, italienische Polizeieinheiten nach Tunesien schicken zu dürfen. Das ist der einzige Weg, die Flüchtlingstransporte zu stoppen. Momentan gibt es keinerlei Kontrollen, alles ist zusammengebrochen und daher ist diese Massenflucht möglich. Wie realistisch dieses Vorhaben ist, ist allerdings unklar. Zudem meldet die Nachrichtenagentur ANSA, dass der tunesische Innenminister gerade zurückgetreten ist.
Soweit der Bericht von Stefan Tröntle in Rom. Die morgen beginnende erste offizielle Reise der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton nach Tunesien bekommt angesichts der Massenflucht aus Nordafrika nach Europa noch zusätzliche Bedeutung. Schon unmittelbar nach der Jasmin-Revolution in Tunesien vor rund einem Monat und dann noch einmal verstärkt nach Beginn der Massenproteste in Ägypten gegen den Autokraten Mubarak haben nicht wenige EU-Parlamentarier gefordert, Europas Chefdiplomatin müsse sich unmissverständlich hinter die demonstrierende Bevölkerung stellen. Nun also fährt Ashton zu Gesprächen nach Tunesien und womöglich auch noch weiter nach Kairo. Aber die Kritik an ihr als blasser Quotenfrau reißt nicht ab. Ein Kommentar aus Brüssel von Christoph Prössel.
Den Umsturz in Ägypten haben alleine die Ägypter herbeigeführt. Sie gingen auf die Straße für einen Wechsel und Mubarak trat zurück. Dabei haben weder die Europäische Union noch die Vereinigten Staaten geholfen. Ihre Politik war darauf ausgerichtet, Mubarak auch noch weitere 30 Jahre im Amt zu lassen, aus Angst vor Instabilität im Nahen Osten. Bislang ist alles gut gegangen. Die Chancen, dass der Wille des Volkes nach Freiheit erfüllt wird, stehen nicht schlecht. Die Europäische Union könnte jetzt helfen und dazu beitragen, dass es faire und freie Wahlen gibt, Menschenrechte in Ägypten geachtet werden und das Land nicht im Chaos versinkt. Doch der Blick in die vergangenen Wochen lässt da eben nichts Gutes ahnen. Eine EU-Außenpolitik ist einmal mehr nicht erkennbar geworden. Jetzt ist es natürlich besonders populär, auf die Außenbeauftragte der EU, Catherine Ashton, einzuschlagen. Eine glückliche Figur macht sie auch ein Jahr nach Amtsantritt immer noch nicht. Sie wirkt zurückhaltend, wenig visionär, fast überfordert. Die beliebteste Kritik in Brüssel lautet derzeit, ihr Vorgänger Solana, der wäre schon längst in Ägypten gewesen. Ja, vielleicht. Er war bedeutend besser vernetzt und Hase und Igel in einer Person. Immer erster am Konfliktherd. Jetzt lässt sich Ashton nicht vorwerfen, dass sie diese Kontakte vielleicht nicht hat. Das wussten die Staats- und Regierungschefs, als sie Ashton ins Amt wählten. Doch die Britin müsste solche Defizite eben aufarbeiten. Sie müsste sich das Team aufbauen, das ihr die schnelle Diplomatie ermöglicht. Erster Kritikpunkt. Zweitens muss sich Ashton von den Staats- und Regierungschefs emanzipieren. Die Mitgliedsländer der Europäischen Union sind schon bemerkenswert. Mehr Vielfalt geht kaum. Der französische Regierungschef Fillon lässt sich noch vor wenigen Wochen von Mubarak zum Familienurlaub einladen. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi nennt vor wenigen Tagen noch Mubarak einen weisen Mann und fügt hinzu, die meisten westlichen Regierungschefs dächten so. Und dann gibt es die größere Zahl von EU-Staaten, die erkennen lässt, dass sie keine Partei ergreifen wollten während der Proteste des Volkes in Ägypten gegen Mubarak. Europa hätte in den vergangenen Wochen mit einer Stimme sprechen müssen und es hätte die Stimme von Catherine Ashton sein sollen. Hier muss Ashton sich durchsetzen, natürlich erst einmal hinter den Kulissen. Aber wenn das zu nichts führt, dann müsste sie auch einmal öffentlich Kritik üben an den Außenministern und Regierungschefs, die nicht bereit sind, ihr das Feld zu überlassen und eine europäische Position einzunehmen. Das wird ihr keiner freiwillig schenken, sie wird sich durchsetzen müssen. Ihr Auftreten bisher lässt da nicht viel Hoffnung aufkommen, leider. Denn es ist eine alte Weisheit, Europa wird nur gehört, wenn es mit einer Stimme spricht. Das sagte bereits Walter Hallstein 1958, als er sein Amt als Präsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft antrat, eines Vorläufers der EU.
Das war ein Kommentar von Christoph Prössel in Brüssel für das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Die Schweiz hat eines der, wenn man es denn so nennen will, liberalsten Waffengesetze der Welt. Die rund 8 Millionen Einwohner besitzen schätzungsweise rund 2,5 Millionen Waffen. Und die Schweizer bewahren ihre Waffen zu Hause auf, noch dazu häufig unverschlossen und an Orten, die auch für Kinder und Jugendliche leicht zugänglich sind. An diesem Wochenende waren die Schweizer aufgerufen, über eine Volksinitiative abzustimmen, unter dem Motto Schutz vor Waffengewalt. Ergebnis der Abstimmung: rund 55% der Wähler sprechen sich gegen eine Verschärfung des Waffenrechts aus. Die Volksinitiative ist also gescheitert. Weitere Informationen von Marie Borowski aus Genf.
Nur im Jemen und in den USA gibt es mehr Waffen pro Kopf als in der Schweiz. Schätzungsweise in jedem dritten Haushalt in der Alpenrepublik gibt es eine Schusswaffe. Nach dem Wehrdienst nehmen die Männer ihr Gewehr in der Regel mit nach Hause. Da liegt es dann teils im Kleiderschrank oder unter dem Bett. Nur die Munition bleibt seit Oktober 2007 bei der Armee verwahrt im Zeughaus. Und genau dahin sollten auch die Armeewaffen verbannt werden. Dass es dazu nicht kommt, darüber ist die Präsidentin des Schweizer Schützenverbandes Dora Andres erleichtert. Sie traute den Initiatoren nicht über den Weg, die gesagt hatten, dass Sportschützen vom Waffenverbot ausgenommen werden sollten.
Im Initiativtext steht ganz klar, dass auch die Sportschützen, Jäger und Sammler müssen den Bedarf und die Fähigkeiten nachweisen. Und wie dies ausgestaltet würde, haben sie immer offen gelassen. Und es braucht kein generelles Verbot, das nicht mehr Sicherheit bringt und auch die Drohungen und die Suizide nicht senkt.
Selbstmorde, die im Affekt mit einer Armeewaffe verübt werden, zu verhindern. Darum ging es vielen Befürwortern der Initiative, auch dem Verband der Schweizer Ärzte, deren Präsident Jacques de Haller war in den vergangenen Wochen angefeindet worden, weil er sich deutlich für schärfere Waffengesetze ausgesprochen hatte. Und die Prognosen waren zunächst vielversprechend.
Wir wussten, entscheidend wird sein, gelingt es uns, die Städte ebenso gut zu mobilisieren, wie das Land mobilisiert wird. Und gelingt es uns, die Frauen ebenso gut zu mobilisieren, wie die Männer mobilisiert werden. Ich gehe davon aus, dass uns diese zwei Ziele nicht gelungen sind und dass wir deshalb verloren haben.
Ein Rechts-Links-Problem, das sahen die Gegner. Sie befürchteten die Abschaffung der Armee, das Aus für die Schützenvereine und eine Entmündigung der Bürger. Jakob Büchler sitzt für die Christdemokratische Volkspartei im Schweizer Nationalrat, die Waffeninitiative abgelehnt hatte.
Ich glaube, den Ausschlag hat gegeben, dass der Fähigkeitsausweis hätte zu einer Entwaffnung des Schweizer Volkes geführt. Und das will das Schweizer Volk ganz klar nicht.
Tatsächlich ist das Schweizer Volk gespalten in der Frage der Waffen. Vereinfacht gesagt, Frauen und Städter wollten schärfere Waffengesetze, Männer und die ländliche Bevölkerung fürchteten um die Tradition. Von den Parlamentsparteien waren Sozialdemokraten und Grüne für die Initiative. Den Hauptgrund für das deutliche Nein sehen Schweizer Politikwissenschaftler in der Mobilisierung im rechten politischen Spektrum. Besonders hoch auch die Ablehnung in der italienischsprachigen Schweiz.
Soweit die Informationen von Marie Borowski über die gescheiterte Schweizer Volksabstimmung zur Verschärfung des Waffenrechts. Zehntausende von Frauen sind heute in mehreren Städten Italiens auf die Barrikaden gegangen. Die Wut gegen Berlusconis frauenfeindliche, frauenverachtende Politik hat die Demonstrantinnen auf die Straße getrieben. Und auch die Wut auf die peinlichen Sexaffären des italienischen Ministerpräsidenten. Aus Rom meldet sich Daniela Stahl.
Wann, wenn nicht jetzt? Jetzt sofort. Rund 60.000 Menschen auf der Piazza del Popolo in Rom riefen nach einer Schweigeminute das Motto der Kundgebung. Und das nicht nur in der Hauptstadt. Über 200 Städte in Italien und auch im Ausland hatten sich an dem Protest beteiligt. Auf den zentralen Plätzen in Rom, Turin, Mailand, Neapel und Palermo kamen am Nachmittag mehrere 10.000 Menschen zusammen, um gegen das System Berlusconi und das Machotum im Land zu demonstrieren. Italien ist kein Bordell. Berlusconi, du raubst uns die Würde, war auf den Plakaten zu lesen. Aber es ging nicht nur darum, den Ministerpräsidenten nach seiner jüngsten Sexaffäre um die Go-Go-Tänzerin Ruby zum Rücktritt zu bewegen. Die Organisatoren, Frauenverbände, Gewerkschaften und Prominente hatten den Protest explizit nicht gegen den Premier gerichtet. Sie wollten speziell auf die Lage der Frauen in Italien aufmerksam machen. Und die ist schwierig. Für die meisten sind Beruf und Familie kaum vereinbar. Vor allem Frauen werden am Berufsanfang sehr schlecht bezahlt. Und bis in Führungspositionen dringt kaum eine vor. Als Ausweg aus dieser Misere hat Italiens Premier für die Frauen nur diesen Rat: Sie sollten sich einen reichen Mann suchen. Nicht zuletzt deshalb überlagerte bei den heutigen Demonstrationen für ein besseres Frauenbild die Kritik am Ministerpräsidenten alles. Der Ruf "Ora basta, jetzt reicht's" galt nicht nur der Macho-Gesellschaft, sondern vor allem eben Berlusconi.
Soweit die Informationen aus Rom von Daniela Stahl zu den Frauendemos gegen Berlusconi. Am 13. Januar, also vor genau einem Monat, ist ein Säuretanker auf dem Rhein gekentert. Das 110 Meter lange Schiff war beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen mit Schwefelsäure beladen worden und befand sich zum Zeitpunkt der Havarie auf dem Weg nach Antwerpen. Heute ist es Bergungsspezialisten gelungen, den Tanker an der Unglücksstelle im Rhein anzuheben und zu drehen. Zugleich ist auch eines der beiden vermissten Besatzungsmitglieder gefunden worden. Einzelheiten zur Situation in St. Goarshausen nahe der Lorelei von Heike Löser.
Am frühen Nachmittag konnten erstmals Polizisten die Kabinen des verunglückten Säuretankers begehen. Hier hat die Polizei die beiden vermissten Besatzungsmitglieder vermutet und mittlerweile zumindest einen Leichnam gefunden. Einsatzleiter Günther Kern.
Wir hatten eine Situation, dass keine Säure gemessen wurde, dass kein Gasanfang gemessen wurde. Dann sind die Einsatzkräfte in die Wohnung hinein. Sie waren drin, plötzlich ist Gasgeruch festgestellt worden. Sie sind wieder raus. Es ist eine weitere Feuerwehreinheit rein. Die haben die Situation so weit hergestellt, dass die Leute von der Polizei rein konnten und sie haben eine Leiche gefunden und jetzt werden diese beginnen zu bergen.
Noch ist unklar, um welchen der beiden Vermissten es sich handelt. Die Wohnräume weiter zu untersuchen und nach dem zweiten Vermissten zu suchen, das kann sich noch Stunden hinziehen. Es soll dort wüst aussehen. Wesentlich früher als geplant konnte die Bergefirma das Schiff aufrichten. Sichtlich bewegt steht auch Martin Mauermann vom Wasser- und Schifffahrtsamt am Rheinufer mit den Zuschauern. Nahezu 4 Wochen war er ununterbrochen hier im Einsatz.
Es ging schnell und es ging gerade und ohne große Probleme. Und das sah man, kriegt das mit. Ist auch schwer zu beschreiben, was man selber dabei denkt. 4 Wochen kulminiert auf einen Punkt, auf den hat man gewartet. Das ist ein tolles Erlebnis und trotzdem bin ich ein bisschen still. Und dann denkt man auch an die 4 Wochen.
So lange hatte es gedauert, das Hochwasser abzuwarten, die Schiffskräne hierhin an die Lorelei zu holen, das Schiff zu sichern, die geladene Schwefelsäure abzupumpen und abzulassen, später Rheinwasser wieder reinzupumpen, damit die Statik des Schiffs nicht gefährdet war. Und. Die Spezialfirma hat Erfahrungen mit schwierigen Bergungen. Sie hatte unter anderem das im Jahr 2000 gesunkene russische U-Boot, die Kursk, abgeborgen. In St. Gorshausen geht die Bergung des Schwefelsäuretankers so schnell voran, dass bereits am Mittag die Bundesstraße auf der linken Rheinseite, die B9, schon wieder für den Autoverkehr freigegeben werden konnte. Innenstaatssekretär Roger Lewens.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Berger ein gutes Konzept hatten. Das war wohl vorbereitet und es hat gegriffen. Uns kamen wahrscheinlich keine größeren technischen Probleme dazu. Wir sind erstaunt, positiv erstaunt. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und wir werden das heute wahrscheinlich weitestgehend zum Abschluss bringen können.
Sobald die Toten aus dem Havaristen geborgen sind, soll das Schiff ans Ufer gezogen werden. Fest steht schon jetzt, das Unglücksschiff ist kein Wrack im eigentlichen Sinne. Es soll auf eine Werft gebracht und möglichst wieder einsatzbereit gemacht werden, so Martin Mauermann vom Wasser- und Schifffahrtsamt.
Ja, also schwimmfähig wird es dann sein. Kann sein, dass es noch eine kleine Leckage hat. Die wird man dann abdichten müssen. Und hinterher, ob man das Schiff wieder einsetzen kann, ist auch eine Frage, ist es verwunden, ja oder nein? Also wie ist die Statik von dem Schiff dann wieder? Das wird man hinterher einmal prüfen müssen. Aber wenn man so ein Schiff neu bauen würde, dann wäre es sicherlich in der Größenordnung 5 bis 6 Millionen Euro. Also ist das schon eine Überlegung, kann ich das Schiff weiterverwenden, ja oder nein?
Heike Löser berichtete über den Stand der Bergung des Säuretankers auf dem Rhein bei St. Gorshausen. Mit zahlreichen Veranstaltungen gedenkt auch in diesem Jahr die Stadt Dresden der Zerstörung durch alliierte Bombenangriffe im Februar 1945. Und wie schon in den Vorjahren haben Neonazis aus ganz Deutschland und dem Ausland versucht, diesen Gedenktag für ihre Zwecke zu missbrauchen. Aber mit einer eindrucksvollen Menschenkette haben die Bürgerinnen und Bürger von Dresden ein deutliches Signal gegen Rechtsextremismus gesetzt. Aus Dresden berichtet Wolfram Nagel.
Als um 14 Uhr die Glocken der Innenstadtkirchen läuteten, hielten alle Teilnehmer der über 3 Kilometer langen Menschenkette inne. Das Band der Dresdner Bürger reichte über 2 Elbbrücken von der Altstadt in die Neustadt und schloss symbolisch das zerstörte historische Zentrum ein. Weit über 10.000 Menschen, ein fast nicht mehr erwarteter Erfolg nach all den teils kontroversen Diskussionen im Vorfeld dieses 13. Februar 2011, so eine der vielen Helferinnen.
Ist sehr erfolgreich, mehr als letztes Jahr. Und wenn wir nächstes Jahr 20.000 haben, dann ist noch besser.
Eingereiht haben sich Vertreter der Kirchen, Sportverbände, Gewerkschaften, Touristen und Ausländer, aber auch Politiker wie Ministerpräsident Tillich und Bundesinnenminister de Maizière.
Ich bin Dresdner Bürger. Ich bin auch Bundesinnenminister, aber heute bin ich hier als Dresdner Bürger mit vielen anderen, um am 13. Februar das stille Gedenken der Dresdner Wiederhelfen herbeizuführen.
Immer wieder war zu hören, dass man diesen so wichtigen Gedenktag in Würde begehen wolle und dass man nicht dulden werde, dass Neonazis die Zerstörung Dresdens für ihre Zwecke missbrauchten.
Dass wir einfach mitmachen wollen und zeigen wollen, dass wir gegen Recht sind und dass der Tag nicht vereinnahmt werden soll, einfach von den Rechten.
Man muss vielfältige Möglichkeiten nutzen, um gegen die Nazis zu kämpfen. Und da ist sozusagen hier die Menschenkette eine Möglichkeit davon, die heute geboten ist.
Zum Gedenken der Opfer, Frieden, Weltoffenheit.
Durchaus haben auch die Rechten ein Recht zu demonstrieren, sollen sie das tun, aber sie sollen auch sehen, dass die übergroße Mehrheit der Meinung ist, dass das ein Tag ist, wo man Demokratie ein wenig anders leben sollte.
Die Rechtsextremisten sammeln sich seit Mittag hinter dem Hauptbahnhof. Das Gebiet ist weiträumig von der Polizei abgesperrt. Linke Gegendemonstranten versuchen immer wieder, dorthin vorzudringen. Etwas abseits der genehmigten Route der Neonazis haben sich meist junge Leute zu einer spontanen Gegendemo versammelt, die jedoch von der Polizei toleriert wird. Nach dem traditionellen ökumenischen Gottesdienst in der Kathedrale läuten von 21.45 Uhr bis 22 Uhr alle Glocken der Stadt in Erinnerung an die erste Angriffswelle vor 66 Jahren.
Das war aus Dresden Wolfram Nagel. Im Sommer wird ein Stück Fernsehgeschichte zu Ende gehen. Thomas Gottschalk wird dann zum letzten Mal eine reguläre Wetten-dass-Sendung moderieren. Gestern Abend hat der Fernsehmoderator vor einem Millionenpublikum seinen Rückzug von der ZDF-Show bekannt gegeben. Die Entscheidung Gottschalks kam nicht unerwartet. Ausschlaggebend für seinen Entschluss ist der schwere Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch bei der Wetten-dass-Sendung im Dezember. Einzelheiten von Cornelia Müller.
Thomas Gottschalk hat sich entschieden, in diesem Jahr nimmt er Abschied von Wetten, dass. Es ist die Reaktion auf den schweren Unfall von Wettkandidat Samuel Koch in der letzten Sendung. Zu Beginn der 193. Wetten, dass Show gestern Abend wendet er sich ans Publikum.
Für mich persönlich liegt auf Wetten, dass jetzt einfach ein Schatten, der es mir schwer machen würde, jemals wieder zu der guten Laune zurückzufinden, die Sie zu Recht von mir in dieser Sendung erwarten. Aber ein Event, der 30 Jahre lang in regelmäßigen Abständen zu Ihrem und auch zu meinem Samstagabend gehörte, hat ein solches Ende nicht verdient. Auch will ich nicht mit einem so traurigen Zusammenhang in Ihrem Gedächtnis bleiben. und habe mich deswegen entschlossen, mich nicht sofort sozusagen im Schock aus dem Staub zu machen, sondern diese Staffel abzuschließen und mich dann mit der Sommersendung in Mallorca schweren Herzens von Wetten, dass zu verabschieden.
Im Anschluss an die Live-Show in Halle stellt sich ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut den Fragen der Journalisten. Der blonde Schobarte Gottschalk äußert sich nicht mehr. Beim ZDF bedauert man die Entscheidung des Moderators Thomas Bellut.
Wenn Thomas Gottschalk aufhört, ist das natürlich eine ganz schwierige Situation. Das ist klar, er hat die Sendung so lange geprägt. Also werden wir die Sendung fortsetzen, aber nicht sofort. Wir werden erst einmal über das Konzept nachdenken müssen und auch natürlich darüber, wer es moderieren wird. Definitiv gibt es da keine festen Überlegungen zurzeit, aber bis zum Herbst müssen wir das, wenn Thomas nicht vom Publikum gezwungen wird, weiter zu moderieren, dann müssen wir uns im Herbst für jemanden entscheiden.
3 reguläre Wetten-Dass-Sendungen wird Gottschalk noch moderieren, die letzte im Juni auf Mallorca. Danach bis Jahresende noch 3 Wetten-Dass-Best-of-Shows. Klar ist, dass ZDF will weiter mit Thomas Gottschalk und Co-Moderatorin Michelle Hunziker zusammenarbeiten. Nur in welchen Formaten, das steht noch nicht fest.
Soweit Cornelia Müller mit den Informationen zum Rückzug von Thomas Gottschalk von der ZDF-Sendung Wetten, dass. Trauer um den legendären Entertainer Peter Alexander. Der österreichische Schauspieler, Sänger und Showmaster ist gestern im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Das hat seine Sprecherin mitgeteilt. ZDF-Intendant Markus Schächter würdigte Peter Alexander als den so wörtlich Besten seiner Zeit. Ein Nachruf aus Wien von Andrea Mühlberger.
Peter Alexander pfiff, sang und tanzte fröhlich, mit Schmalz in der Stimme, Witz und Casanova-Blick brachte er Glück und Sorglosigkeit in die deutschen Wohnzimmer.
Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr.
Nicht nur in der Nachkriegszeit, bis Mitte der 90er Jahre verzauberte er ein Millionenpublikum, erzielte Einschaltquoten, von denen Showmaster heute nur träumen können.
Ich bin Charles' Tante.
Tante Lotti.
Egal ob als Hans-Moser-Parodist, im Kellnerfrack in Frauenkleidern oder als Entertainer in seiner Peter-Alexander-Show, der gebürtige Wiener überzeugte in allen leichten Rollen. Wenn Peter Alexander auftrat, saß früher die ganze Familie vom Fernseher. Die Österreicher verehren ihn wie einen Nationalheiligen. Dementsprechend groß ist in der Alpenrepublik die Trauer um den Ausnahme-Entertainer. Mit Sondersendungen nimmt Österreich Abschied von Peter dem Großen. Auch wenn es in den letzten Jahren immer ruhiger um ihn geworden war. Nach dem Tod seiner Frau und seiner Tochter hatte sich Peter Alexander immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, in seine Villa in Wien-Grinzing. Dort soll er auch schon morgen in aller Stille im Kreis seiner Familie bestattet werden.
Das war ein Nachruf aus Wien von Andrea Mühlberger zum Tod von Peter Alexander. Und jetzt geht's bei uns um alles Wichtige vom Sport. Und das heißt natürlich die erste Fußball-Bundesliga und die Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Das Nordderby zwischen Bremen und Hannover 96 läuft noch. Anne von Eickels, wie ist denn kurz vor Ende der zweiten Spielzeit der Stand im Bremer Weserstadion?
Ja, im letzten Spiel des 22. Bundesligaspieltags steht es rund 20 Minuten vor dem Abpfiff 1:1 unentschieden. Bereits am Nachmittag gewann der 1. FC Köln das Bundesliga-Duell der Karnevalsclubs gegen Mainz deutlich mit 4:2. Podolski und Novakovic erzielten je 2 Tore für die Mannschaft von Trainer Frank Schäfer.
Und deshalb freuen wir uns natürlich, weil es wirklich für uns wichtig war, nach dem Bayern-Spiel nachzulegen, jetzt mal 2 Siege in Folge zu erzielen. Das ist für uns wichtig und darüber freuen wir uns hauptsächlich.
In der Tabelle kletterte der FC auf den 13. Platz. Mainz ist momentan 4. Das Tabellenschlusslicht Mönchengladbach hat sich von Trainer Michael Fronzek getrennt. Borussias Vizepräsident Rainer Bonhoff erklärte per Pressemitteilung, dass man sich nach den jüngsten Ergebnissen entschieden habe, den Trainer zu wechseln. Wer neuer Trainer in Mönchengladbach wird, steht noch nicht fest. In der zweiten Bundesliga hat Spitzenreiter Hertha BSC die Führung heute weiter ausgebaut. Die Berliner gewannen in Karlsruhe deutlich mit 6:2. Verfolger VfL Bochum kam dagegen beim Schlusslicht Arminia Bielefeld nicht über ein 2:2 hinaus. Im dritten Zweitligaspiel des Sonntags gewann Düsseldorf mit 3:1 gegen Ingolstadt. Und damit zum Wintersport und der zweiten Medaille für die deutsche Mannschaft bei der alpinen Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Im Abfahrtsrennen gewann Maria Riesch ihre 2. Bronzemedaille bei der WM, obwohl sie grippegeschwächt an den Start gehen musste.
Also ich habe jetzt schon mal 2 Bronzemedaillen gewonnen. Das ist nach dem, was die letzten Tage abgelaufen ist, eigentlich mehr, als ich erwarten konnte. Und natürlich versuche ich jetzt weiter alles zu geben und versuche jetzt erstmal ganz gesund zu werden, weil ich natürlich schon ganz schön Reizhusten habe.
Gold gewann Elisabeth Görgel aus Österreich. Silber ging an die Amerikanerin Lindsay Vonn.
Vielen Dank, Anne van Eickels, für diese Informationen vom Sport. Und damit endet auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Im Studio dankt fürs Zuhören und verabschiedet sich Claudia Dammann.